Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Finanzplanung oder auch ganzheitliche Finanzplanung sind in der Bankenwelt relativ strapazierte Begriffe. Richtig gelebt wird das selten und auch viele private Anlegerinnen und Anleger stehen solchen Ansätzen eher kritisch gegenüber oder denken schlicht, dass sie so etwas nicht benötigen. Warum das so ist und warum solche Pläne aber dennoch für viele Menschen sehr wertvoll sein können, das wollen wir in diesem Podcast besprechen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ich nehme mal an, dass du eine vernünftige Finanzplanung nicht nur predigst, sondern auch für dich selbst eine gemacht hast und auch lebst. Welcher Aspekt war denn dabei für dich der wichtigste?
Ach, das ist eigentlich ganz einfach, Andreas. Für mich war die Versorgung meiner Familie unter allen denkbaren Szenarien am wichtigsten. Also das habe ich mir so überlegt.
Das klingt einfach, ist aber wahrscheinlich in der Praxis extrem schwer umzusetzen. Wir wollen die Details in diesem Podcast klären und deshalb lass uns direkt einsteigen ins Thema. Die Finanzplanung führt ja in Deutschland, zumindest in der Breite, immer noch ein gewisses Schattendasein. Warum ist das eigentlich so?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, Andreas. Zum einen schreiben sich das Thema viele Banken zwar groß auf die Fahnen und machen damit auch Werbung, aber wirklich gelebt wird es in der Praxis eher selten. Da dominiert nach wie vor der Produktverkauf. Das ist zwar gut für die Einnahmen der Bank, bei den Anlegerinnen und Anlegern führt es aber dazu, dass sie am Ende oft ein Sammelsurium an Anlagen haben, die mit ihren eigentlichen Zielen und Zukunftsplänen überhaupt nichts zu tun haben. Teilweise liegt es aber auch am Begriff selbst. Viele denken, dass eine Finanzplanung nur etwas für große Vermögen ist und ihnen persönlich überhaupt nichts bringt. Das ist ähnlich wie beim Begriff Vermögensverwaltung. Da denken die meisten auch nur an große Vermögen. Dass es auch für sie selber durchaus sinnvoll sein kann, da kommen die meisten gar nicht drauf. Darum benutze ich zum Beispiel den Begriff Vermögensverwaltung auch gar nicht so gerne. Stattdessen spreche ich lieber von einem Strategiedepot. Und das ist keine verbale Kosmetik, sondern das beschreibt den tatsächlichen Sachverhalt viel genauer. Auch ist mir die Bezeichnung Zukunftsplanung viel lieber als Finanzplanung, denn letztlich geht es dabei um meine eigene Zukunft.
Da müsste ich ja den Podcast eigentlich nochmal beginnen, als ich von der ganzheitlichen Finanzplanung gesprochen habe. Reden wir also von der ganzheitlichen Zukunftsplanung. Karl, ich würde es mal konkret auf ein Beispiel runterbrechen wollen, wenn es um die Zurückhaltung in der breiten Bevölkerung geht, die ich durchaus nachvollziehen kann. Stellen wir uns also mal vor, vielleicht eine junge Frau, 30 Jahre alt, die hat 30.000 Euro auf der hohen Kante und möchte 150 Euro monatlich in einen Sparplan einzahlen. Was soll die mit einer Vermögensverwaltung oder einem Strategiedepot, von dem du gesprochen hast, oder einem Zukunftsplan? Sie will halt einfach nur, dass ihr Geld möglichst mehr wird.
Selbstverständlich sind nicht alle Vermögensverhältnisse so, dass man einen komplexen Zukunftsplan braucht. Aber selbst in deinem Beispiel gibt es Aspekte, die auch in einem detaillierten Plan eine Rolle spielen. Sie sagt ja, das Geld soll möglichst mehr werden. Aber mit welchem Risiko soll das passieren? Und wie sieht es mit dem Anlagehorizont aus? Beziehungsweise wann braucht sie ihr Vermögen spätestens? Und vielleicht ist ja auch irgendwann eine Erbschaft absehbar oder sie hat bereits jetzt konkrete Wünsche und Pläne, die finanziert werden müssen. All das würde man in einer strategischen Zukunftsplanung berücksichtigen. Das wäre dann zwar immer noch keine großartige und komplexe Finanzplanung, aber die junge Frau wüsste ganz konkret, mit welchem Risiko sie welches Vermögen, meinetwegen mit 67 oder mit 75 Jahren, besitzt. Für viele ist das schon ein sehr beruhigendes Wissen.
Mich lässt noch ein Punkt nicht los, also will ich noch mal ganz kurz zurückrudern, wenn ich darf, Karl. Und zwar Begrifflichkeit Finanzplanung. Glaubst du wirklich, dass es so sehr eben an diesem Wort liegt, dass das im Alltag der Menschen eine so geringe Rolle spielt?
Nein, natürlich nicht nur daran. Ich denke nur, dass manche Begriffe nicht sonderlich hilfreich sind. Entweder weil die meisten dabei sofort an große Vermögen denken, wie bei Vermögensverwaltung, oder weil sie zu Phrasen geworden sind wie ganzheitliche oder individuelle Beratung. Es geht mir ja selber auch so. Wenn ich zum Beispiel nur das Wort ganzheitlich höre, bin ich schon genervt. Aber wie gesagt, es liegt nicht nur an den Begriffen. Der eigentliche Grund liegt wahrscheinlich eine Ebene tiefer. Viele Menschen haben eine Hemmung, sich konkret mit ihrer eigenen Zukunft zu beschäftigen. Aber das muss man bei einer Vermögens- und Zukunftsplanung nun mal, wenn man die Sache wirklich zielgerichtet angehen will.
Aber woran liegt das, Karl, dass eben, wie du sagst, viele Menschen Hemmungen haben, sich konkret mit der eigenen Zukunft zu beschäftigen?
Schwer zu sagen, Andreas. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Zukunft immer auch etwas mit dem Älterwerden zu tun hat. Und das ist ja ein Thema, mit dem sich viele Menschen nur sehr ungern befassen. Und wenn, dann nur ganz allgemein und abstrakt, aber selten ganz konkret. Ein Punkt ist sicher auch, dass viele Menschen denken, bei einer Zukunftsplanung alles schon bis ins Kleinste festlegen zu müssen. Andererseits aber wissen, dass es auch Überraschungen gibt, die man überhaupt nicht absehen kann. Das ist aber ein Missverständnis. Zukunftsplanung heißt eben nicht, sich schon genau für die Zukunft festlegen zu müssen. Dass es immer große Unwägbarkeiten gibt, ist doch selbstverständlich. Die eigene Situation kann sich jederzeit völlig verändern. Auch man kann sich selber verändern. Aber trotzdem gibt es Dinge, die ziemlich eindeutig sind und auf die man sich auch einstellen sollte. Nimm mich als Beispiel. Ich bin 55 Jahre alt und ich weiß natürlich nicht genau, was die Zukunft noch so bringt. Aber dass ich in 10 Jahren 65 und in 15 Jahren 70 bin, das ist ziemlich sicher. Und genau darum geht es bei einer vernünftigen Zukunftsplanung. Sich gezielt auf Dinge finanziell vorzubereiten, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen zukommen werden. Und es geht eben nicht darum, alle schon bis ins Detail festzulegen. An vielen Stellen kann man auch durchaus erstmal mit plausiblen Annahmen arbeiten, die dann gegebenenfalls angepasst werden.
Da waren jetzt viele Infos, viele Ideen drin mit Blick aufs Älterwerden, mit Blick auf die Altersvorsorge. Ist das so, Karl, dass Zukunftsplanung im Prinzip nichts anderes als ein Plan für eine vernünftige Altersvorsorge ist?
Andreas, die Altersvorsorge war doch nur ein Beispiel dafür, dass es trotz aller Unsicherheiten immer auch Dinge gibt, die relativ sicher sind, auf die man sich finanziell vorbereiten sollte. Und das ist natürlich nicht nur, dass man älter wird, sondern es geht um alles, was entweder absehbar oder schon konkret geplant ist. Will man sich ein Haus kaufen oder bauen? Hat man schon Pläne für die Kinder, zum Beispiel Ausbildung? Wie sieht es mit der Pflege der Eltern aus? Will man vielleicht sich eine Auszeit vom Job nehmen und reisen? Will man vielleicht früher aufhören zu arbeiten? Oder will man sein ganzes Vermögen irgendwie vererben, weil man sich drüber freut? All diese und ähnliche Dinge, wenn sie schon absehbar sind, in eine finanzielle Gesamtplanung einzubetten, darum geht es bei einem Zukunftsplan.
Und ich habe gelernt, Karl, je konkreter Zukunftspläne, desto besser. Fakt ist aber, es kostet Geld, so oder so, diese Pläne zu verwirklichen. Du hast beispielsweise von einem Haus gesprochen oder vielleicht auch Wünsche wie ein Auto oder ein Boot. Da gibt's ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber auch in der Zukunftsplanung muss es doch letztlich immer darum gehen, was man schon heute finanziell tun kann, um eben die Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Von daher ist es ja doch auch immer eine Finanzplanung, oder?
Absolut richtig, Andreas. Deshalb muss am Anfang jeder Zukunftsplanung immer eine finanzielle Bestandsaufnahme stehen. Dabei geht es vor allem um vorhandene Vermögenswerte und natürlich auch die Kredite, um laufende, aber auch für die Zukunft erwartete Einnahmen und Ausgaben. Erst nach einer solchen Bestandsaufnahme kann ich Fragen beantworten wie: Was kann ich heute schon umsetzen und realisieren? Was ist bei entsprechenden Anlagen erreichbar und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und wo gibt es gravierende Diskrepanzen zwischen dem Ist und dem Soll und wie kann man die überwinden? Am Ende ergibt sich aus all dem, was sich an der Ist-Situation ändern muss, um den Zielen so nahe wie möglich zu kommen. Zum Beispiel, dass ich mehr ansparen muss, also meine Sparquote erhöhen, oder ich muss meine Anlagestruktur ändern. Ich muss zum Beispiel in mehr Aktien investieren, um eine höhere Rendite zu erzielen. All das sind Fragen, die ich dann beantworten kann.
Das sind echt viele Fragen, das sind eine Menge Stichworte, Karl. Aber nun gut, ist ja wirklich auch was Komplexes. Zukunft, Finanzplanung, Älterwerden, Altersvorsorge. Und es sind eben halt ja auch Fragen, die nicht nur die reine Geldanlage betreffen, sondern durchaus auch Versicherungen, Immobilien oder eben Fragen zur Rente, zum Verschenken, zum Vererben mit beinhalten. Und ich weiß nicht, wie du siehst, aber alle diese Felder, jedes dieser Felder für sich genommen ist ja schon recht komplex. Kann das eine Person allein wissenstechnisch überhaupt abdecken?
Nein, allein lässt sich das normalerweise nicht leisten. Man braucht zwar einen guten Überblick als Beraterin und Berater über alle relevanten Bereiche und natürlich auch gewisse Kenntnisse. Aber man muss nicht in jedem Spezialgebiet 100% fit sein. Gute Beraterinnen und Berater wissen aber, wo sie sich noch Spezialwissen dazuholen können und auch müssen, zum Beispiel in der Nachfolge- und Erbschaftsplanung, weil da dürfen keine juristischen Fehler passieren. Gute Berater haben in der Regel ein ganzes Netzwerk, auf das sie zugreifen können. Sie führen das Ganze dann wie ein Lotse zusammen und bestimmen gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden die Richtung.
Und wenn man dann die Entscheidung für sich getroffen hat, Mensch, das macht wirklich Sinn, ich versuch's doch wirklich mal mit einem solchen Gespräch zur Finanzplanung. Wie kann man sich darauf idealerweise vorbereiten, Karl? Welche Unterlagen und Papiere sollte man bestenfalls dabei haben?
Tatsächlich fangen die meisten Banken mit einer Bestandsaufnahme des Vermögens an. Wenn sie dir nicht gleich irgendein Produkt andrehen wollen, was leider auch oft genug vorkommt, dann sagen sie dir, was du für das Erstgespräch alles dabei haben solltest. Manche geben dir vorher sogar eine entsprechende Liste. Das kann man natürlich so machen. Ich glaube aber, dass es besser ist, sich im Erstgespräch erstmal gegenseitig kennenzulernen. Und natürlich kann man da auch schon über die Finanzen sprechen und was an Vermögen und Erfahrung bei der Geldanlage schon da ist und wie es mit dem Sicherheitsbedürfnis und die Renditeerwartung aussieht. Das muss aber im Erstgespräch noch nicht alles sofort auf den Punkt gebracht und detailliert ermittelt werden. Dafür sind die Folgegespräche da. Bei jedem Gespräch sollte man sich als Kunde immer klar machen, dass jede Frage berechtigt ist und es im Grunde keine falschen Fragen gibt. Oft traut man sich nämlich nicht so richtig nachzufragen, weil man nicht dumm dastehen will. Das ist aber überhaupt nicht angebracht und eine völlig falsche Einstellung. Eines muss aber auch immer klar sein. Wenn man wirklich strategisch beraten werden will, dann muss man auch bereit sein, wirklich sämtliche Vermögensverhältnisse auf den Tisch zu legen, auch wenn das vielen erstmal schwerfällt.
Finde ich auch. Muss man doch die Hose runterlassen ein Stück weit. Und es geht doch dabei in erster Linie um harte Fakten, Zahlen, Daten etc. pp. Aber welche Rolle spielen die weichen Fakten, Karl? Das würde ich ganz gerne nochmal hinterfragen. Darf man da auch mal über Träume und Hoffnungen für das eigene Lebensmodell oder auch den Ruhestand sprechen? Was meinst du?
Meiner Meinung nach gehört das auf jeden Fall dazu. Letztlich geht es zwar immer ums Geld, aber Geld ist ja kein Selbstzweck, sondern dazu da, Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Nach meiner Erfahrung wird das in der Praxis aber viel zu selten gemacht. Häufig deshalb, weil Beraterinnen und Berater noch zu sehr darauf geschult sind, gleich in den Produktverkauf zu gehen. Viele Menschen haben aber auch eine gewisse Scheu, einem Berater oder einer Beraterin gegenüber völlig offen zu sein. Ein Bankgespräch wird von vielen immer noch als eine sehr förmliche und ausschließlich sachliche Angelegenheit verstanden. Dass es dabei auch auf eine sehr persönliche Ebene gehen kann, darauf sind viele nicht unbedingt eingestellt. Aber nur, wenn Beraterinnen und Berater ein tiefes Verständnis für die persönliche Situation und Motivation von Kunden entwickeln, können sie passende Finanzstrategien entwerfen. Aber auch Beraterinnen und Berater selbst sind da manchmal noch zu zögerlich aus Angst, dass solche Fragen als zu persönlich empfunden werden. Deswegen ist ja auch ein Vertrauen in einer solchen Geschäftsbeziehung so entscheidend.
Wenn wir bei diesen weichen Faktoren sind, Karl, würde ich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Wie viel Psychologie steckt da mit drin? Oder anders gefragt, wie weit kann ein solches Gespräch gehen und welche Grenzen sollte man sich selbst setzen?
Da steckt überhaupt keine Psychologie dahinter, Andreas. Selbst wenn es um emotionale Themen geht, wie eine Krankheit oder eine Scheidung. Denn wir betreiben keine Motivforschung. Wir nehmen die Ziele und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden als gegeben und versuchen, sie in eine stimmige Zukunftsplanung einzupassen. Wo ist da bitte die Psychologie? Am Ende geht es immer darum, dass das Geld der Kunden möglichst effektiv und renditestark angelegt wird. Das ist unser Geschäft und damit kennen wir uns aus. Dafür braucht es aber ein gut zusammengestelltes Portfolio, dessen Risiko und Risikotragfähigkeit des Kunden entspricht. Um beides in Übereinstimmung bringen zu können, müssen wir mehr über unsere Kunden wissen. insbesondere welche Ziele mit dem Vermögen verfolgt werden und wie lange das angelegte Geld arbeiten kann. Und wenn sich im Gespräch herausstellt, dass in der Hinsicht gar keine konkreten Vorstellungen vorhanden sind, was gar nicht mal so selten ist, dann ist das für uns auch eine Information, an der wir mit den richtigen Fragen ansetzen können. Darüber hinaus sehe ich es auch als Aufgabe einer Bank, Menschen nicht nur bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu begleiten, sondern auch unbequeme Fragen zu stellen. Und dazu gehören Fragen wie: Wie lange wollen Sie noch arbeiten? Wo wollen Sie leben? Wollen Sie in der Stadt leben im Alter oder auf dem Land? Was soll überhaupt mit 70 Jahren sein? Da sind wir meist die Ersten, die so etwas im Rahmen einer Bankberatung fragen.
Ach, könnte ich mir auch vorstellen, dich zu fragen, wo siehst du dich mit 70 oder nicht. Aber wir sind noch in diesem fachlichen Podcast drin. Vielleicht hebe ich sie mir bis zum Schluss auf, Karl. Wie findet man eigentlich eine richtig gute und vertrauenswürdige Zukunftsberatung?
Die findet man vor allem da, wo sich die Interessen aller Beteiligten nicht im Wege stehen. Unabhängigkeit ist auch hier das A und O. Unabhängig bist du aber nicht, wenn du von Versicherungen und Produktanbietern dafür bezahlt wirst, die entsprechenden Produkte zu verkaufen. So funktioniert aber die Beratung in Deutschland nach wie vor. Die deutsche Beratungsindustrie ist geradezu ein Musterbeispiel für Interessenskonflikte, die den Kundinnen und Kunden letztlich schaden. Wenn überhaupt, ist das ganze Thema Finanzplanung für die meisten Anbieter lediglich eine gute Gelegenheit, teure und hauseigene Produkte zu verkaufen. Der springende Punkt ist aber nicht, dass es letztlich auf konkrete Produktempfehlungen hinausläuft. Das muss ja so sein, wenn am Ende eine konkrete Anlage stehen soll. Entscheidend ist, dass deine Empfehlungen nachweislich unabhängig von irgendwelchen finanziellen Interessen wie Provisionszahlungen und so weiter sind. Denn nur dann kannst du wirklich frei aus allen verfügbaren Anlageprodukten auswählen, um einen Zukunftsplan zu konkretisieren. Unabhängigkeit allein ist zwar noch keine Garantie für eine Top-Beratung, aber aus Kundensicht eine zwingende und notwendige Basis.
Also ein guter Zukunftsplan wird immer in einem vertrauensvollen Gespräch zwischen Kunden und Beratern formuliert. Da braucht man aber auch einen persönlichen Sparringspartner dazu, dem man vertrauen kann. Das hast du ja auch anklingen lassen, Karl. Darum meine letzte Frage. Hast du als Bankvorstand eigentlich auch so einen Sparringspartner oder eine Partnerin?
Ja, das habe ich tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe meinen eigenen Berater, einen alten und erfahrenen Haudegen. Den habe ich mir als Sparringspartner ausgesucht. Und zwar mit Absicht jemanden, der selbstbewusst genug ist, auch seinen Chef ganz unbequeme Fragen zu stellen, wenn es sein muss.
Okay, ein alter und erfahrener Haudegen. Und ich würde mich ja nie trauen, dich nach dem Alter zu fragen. Aber du hast von selber gesagt, du bist 55 und jetzt komme ich auf die 70 zurück in 15 Jahren. Da gibt's diesen Haudegen nicht mehr. Kommst du denn dann auch alleine klar mit 70?
Natürlich, weil ich einen guten Finanzplan habe.
Sehr gut. Und dann bist du selber ein alter Haudegen wahrscheinlich mit 70 und dann kommen andere zu dir. So soll es sein und so ist auch der Lauf der Welt. Lieber Karl-Matthäus Schmidt, ganz herzlichen Dank für diese Infos zum Thema Strategiedepot und auch Zukunftsplanung, Zukunftsplan. Sehr, sehr spannend, wie man an solchen Themen arbeiten kann, was man hier erreichen kann, um letztlich sorgenfrei in die Rente zu gehen und möglichst lange sorgenfrei zu leben. Meine Damen, meine Herren, Sie können uns gerne abonnieren, also sprich diesen Podcast abonnieren, klug anlegen, damit Sie keine Folge verpassen. Wenn Sie Spaß dran haben, dann bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter, stellen Sie uns Fragen unter podcast@quirinprivatbank.de, stellen Sie uns nicht nur Fragen, sondern schlagen Sie uns auch Themen vor, die wir in den kommenden Wochen und Monaten aufgreifen können. Das würden wir dann sehr, sehr gerne tun. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de und ansonsten und wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion. oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.querinprivatbank.de.